aufhören, bevor die Schläge kommen. Was der Bruder gesagt hat, manchmal ist es wirklich nicht passend, wenn der Herr was zu dir sagt. Oder manchmal ist so viel um dich herum, dass du denkst, jetzt geht es wirklich nicht, jetzt ist es nicht die angemessene Zeit, einen Dienst zu tun. Ich möchte einfach aus der Erfahrung ein bisschen reden, was der mir gezeigt hat und es vom Wort belegen. Wenn du zum Herrn betest oder wenn ich zum Herrn bete, dann erwarte ich selbstverständlich, dass der Herr hört. Du fragst nicht, Herr, bist du gerade beschäftigt? Ist es passend? Aber wenn der Herr zu dir spricht, dann bin ich beschäftigt. Er spricht manchmal in der Situation, da habe ich keine Zeit. Und dann warte ich bis zum Abend und es ist vergessen. Irgendwie trainiert der Herr uns, auch auf seine Stimme zu hören. Wie kann ich sonst Diener sein? Und es ist nicht immer die Versammlung. Der Herr braucht Menschen, hat Menschen erlöst und erkauft mit seinem Blut für das Höchste, für das ein Mensch geschaffen ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und Gott spricht zu mir und ich bin beschäftigt. Das ist unser Zustand, sehr oft. Deswegen ein Gebet, Herr, öffne mein Ohr und mach mich willig. Mach mich bereit. Ich möchte nochmal zurückgehen zu der Situation von Esra. Als dort einige ausgezogen sind, sie hatten bestimmte Erwartungen gehabt, warum sie das auf sich nehmen. Das steht sehr klar geschrieben in einem Psalm 132 und auch in Esra natürlich. Dort heißt es immer, sie sollten nach Jerusalem gehen. Dort ist das Haus des lebendigen Gottes. Das sollten sie bauen. Hier gibt es einen Psalm, der zeigt, was tiefer in dem Herzen des Volkes war, deren Geist erweckt war. Ich lese mal vor aus Psalm 132, Vers 13. Da heißt es, denn der Herr hat Zion erwählt und er begehrt es, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe, ewiglich. Hier will ich wohnen, das begehre ich. Und dann, er will ihre Speise reichlich segnen. Aber hier steht das Wort Zion. Und hier ist von dem Wohnort Gottes die Rede. Zion, das war ein Hügel im Südosten von Jerusalem. Und dort war eine Burg, die hatte David erobert und von dort sein Reich errichtet. Und Zion meint diese Burg und an anderen Stellen Jerusalem plus diese Burg. Wenn man sich das einfach mal, um das klar zu sagen, keine Vorstellung zu haben, was ist denn immer das und was ist das, Jerusalem, Zion, und dort sollte Gottes Wohnung gebaut werden. Der Tempel, das Haus Gottes. Das hier ist wunderbar. Gottes ewige Ruhestätte. Und es beinhaltet seinen Thron. Das alles zusammen ist bestimmt in dem Herzen derer gewesen, die sich aufgemacht haben. Sie wollten wieder ein Reich sehen, einen König wieder haben, und sie wollten Gottes Wohnstätte, Gottes Haus bauen. Mit welcher Vorstellung sind wir in die Gemeinde gekommen? Mit welcher Erwartung wurde unser Geist erweckt, heute das Haus des lebendigen Gottes zu bauen? Heute nach Jerusalem hinaufzuziehen, um dort einem König zu dienen und dort einem lebendigen Gott eine Wohnstätte in Ewigkeit zu bereiten, hier in der Gemeinde. Und deswegen müssen wir mal zurückgehen am Anfang, wie es angefangen hat. Und das lesen wir mal zusammen in Apostelgeschichte 2, Vers 32 bis 36. Als dieses Volk von Königen und Priestern ins Dasein kam. Der Anfang. Da hat uns schon was zu sagen. Wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Nicht in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Amen. Kreuzigt habt. Amen. Und ich lese noch einen Vers vor aus Lukas 22, Vers 69. Da sagt der Herr, und da sagt es der, da heißt es, bist du der Christus, Vers 67? So sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, sage ich es euch, so werdet ihr es nicht glauben. Das war dort vor dem Synedrium. Dann sagt es der weiter, von nun an wird des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Andere Verse sagen, er wird sitzen und er sitzt jetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Andere Verse sagen, dieser Jesus, der auf dieser Erde unter euch lebte, er sitzt jetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Hebräerbrief hat viele Verse von diesem Jesus, diesem Menschen, der heute als Menschensohn auf dem Thron sitzt. So fing es an. Das mussten sie alle wissen. 500 auf einmal sahen den Auferstandenen. Kein Wunder, dass das ihre erste Predigt war. In Apostelgeschichte 4, 23. Da betet die ganze Gemeinde, das erste Gebet der Gemeinde. Sie hatten ein Bewusstsein davon, welche Autorität und welche Kraft dieser Christus hatte, der zu Rechten der Kraft saß. Und diese Kraft haben sie erfahren. Es war nicht ihre Kraft. Da heißt es hier, Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast und das Meer und alles, was darinnen ist, der du den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters David, dieses Königs, deines Knechtes gesagt hast, warum tobt denn die Nationen und ersannen die Völker, was nichtig ist? Ja, sie hatten, wie damals die Zurückgekehrten, ein Bewusstsein von einem König, einem Reich. Und wir sollen das genauso haben. Der Herr ist auf dem Thron. Und das ist sehr, sehr praktisch. Jetzt lese ich mir einen Vers. Ich gehe schnell durch. Ein Vers, der sehr praktisch ist, aber von dem ich schon gehört habe, er sei gar nicht praktisch. Das steht geschrieben hier. Kolosser 3, 1 bis 4. Lass uns mal zusammen lesen. Kolosser 3, 1 bis 4. Nun, Amen. Ich glaube, wir kennen einen anderen Vers sehr gut, wo es heißt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wie der Herr sich erniedrigt hat, ein Mensch wurde, ein Sklave wurde und gedient hat. Hier heißt es, richte mal dein Denken aus auf das, was du oben ist. Dann denkst du, das ist vielleicht nicht so praktisch. Und was hat das mit Dienen zu tun? Jetzt lese ich mal den Schluss von diesem Kapitel. Vers 23, Kolosser 3. Und davor sind einige Situationen und Beziehungen des menschlichen Lebens beschrieben und erwähnt. Und dann heißt es hier, Vers 23, alles, was ihr auch tut, das bearbeitet an ganzer Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet, ihr dient als Sklaven dem Herrn Christus. Diesem Herrn Christus dienen wir als Sklaven. Und er wirkt das Wollen und Vollbringen, um in allem, was wir auch tun, mit ganzer Seele diesem Herrn zu dienen. Da soll man doch schon mal an ihn denken, als dem Herrn, seinen Thron sehen. Und der Herr ist so gnädig, er öffnet uns sogar mal den Himmel, um über die Sterne hinaus zum höchsten Ort zu schauen. Lass mal kurz einen Blick hineinwerfen. Offenbarung, Kapitel 5. Da ist der, den der Johannes hier auf dieser Erde sah, als ein Lamm, ein schwaches Lamm, beschrieben worden, als der, der auf dem höchsten Ort im Universum ist. Und glauben wir nicht, dass er heute uns nicht mehr dient, wie er damals auf der Erde gedient hat? Lass uns mal kurz lesen. Dieses Lamm auf dem Thron. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6. Vers 6. Und ich sah in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das hatte sieben Hörner und sieben Augen. Sieben Geister Gottes sind ausgesandt über die ganze Erde. Amen. Und dann kommt diese Schriftrolle und plötzlich steht da, dass Gebete aufsteigen zu diesem Thron und zu diesem Lamm. Die nächsten Verse. Wir lesen sie jetzt nicht, der Zeit halber. Aber erstaunlich, da ist eine Verbindung da zwischen denen, die auf der Erde dienen und ihrem Herrn auf dem Thron. Und wie wunderbar, dass im gleichen Kapitel, Kolosser 3, es auch heißt, Christus ist unser Leben, in Vers 4. Richte dein Denken aus auf den, der droben ist, aber weil, denke auch daran, er ist dein Leben geworden. Und er ist auf dem Thron, öffnet die Schriftrolle, will alles ausführen und es steigen Gebete auf, die ihn bewegen, etwas zu tun, Gottes Willen zu tun. Das heißt, Menschen auf dieser Erde haben etwas verstanden von diesem Christus, der in ihnen lebt. Hat nicht der Herr gesagt, dass der Geist uns alle Dinge offenbart? Sogar die Geheimnisse, die tiefen Dinge Gottes? Das ist doch gewaltig, Geschwister. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in Apostelgeschichte. Und dann will ich auch schon gleich zum Schluss kommen und es nur andeuten, was dort steht. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Wenn wir nur mitnehmen heute Abend von diesem Aspekt vom Dienst, gell, schaut auch auf Jesus, den Menschensohn, auf dem Thron. Das hat seinen Grund, seine Wirkung. Das sehen wir gleich noch. Jetzt gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Da gab es ein Problem in der Gemeinde, ein Murren, weil nicht alle versorgt wurden. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 4 meine ich, am Gebet und am Dienst des Wortes festhalten. Und Vers 3 davor. Brüder. Sieben Männer, die einen guten Ruf und voll Geist und Weisheit sind, welche wir für diesen Bedarf einsetzen können. Amen. Und Vers 5. Und das Wort. Ich habe mir diese Worte unterstrichen hier. Wir aber wollen am Gebet. Das Gebet steht dort. Dann steht dort Dienst des Wortes. Dienst des Wortes. Und dann ein Mann voller Glauben. Voller Glauben. Und noch eine Qualität von diesem Mann, voll Heiligen Geistes. Gell. Gell. Voll. Ist eigentlich schon sehr viel. man könnte sehr viel sagen über Gebet, Wichtigkeit von Gebet. Ich habe mal einen Punkt herausgenommen. Ein Gebet. Und zwar steht das in Lukas 18. Und das habe ich bewusst herausgenommen, weil der Herr da zu mir gesprochen hat. Und ich habe gesehen, dass das viel mit unserer heutigen Situation zu tun hat. Wir leben heute nicht mehr am Anfang, als dieser Dienst begann. Wir leben am Ende. Am Anfang gab es Probleme, am Ende gibt es noch viel mehr Probleme. Der sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Aber wenn du nicht mehr viel Zeit hast, dann wirst du deine ganze Energie investieren, um dein Ziel zu erreichen. Ich rede jetzt von dem Widersacher. Es muss ein bisschen ernst werden. Hier ist eine Witwe, die geplagt wird von einem Widersacher, die schwach ist. Das kannst du auf deine eigene Erfahrung beziehen. Und es ist auch die Situation der Gemeinde. Eine Witwe, die schwach ist. Und dann gibt es einen Richter, der ist ungerecht, der kümmert sich nicht groß um sie. So, nicht das Problem jetzt. Das Problem ist der Widersacher. Dieser Widersacher lässt Tag und Nacht keine Ruhe. Und sie schreit zu ihm, sie schreit zum Herrn. Schaffe mir doch Recht. Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Es gibt eine ganze Menge Psalmen. Ich lese mal einen Vers vor aus Psalm 35. Da gibt es Beispiele, wie die Heiligen bedrängt werden. Zum Beispiel Psalm 35, Vers 1. Streite, o Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die gegen mich kämpfen. Ergreife Schild und Waffen, mache dich bereit, mache dich auf, mir zu helfen. Ja. Und dann, auch sie wird aggressiv, diese Witwe. Und betet gegen den Feind. Herr, du strafst ihn. Okay, ich strafe ihn auch. Lest die Psalmen, wo das Volk so bedrängt ist. In der letzten Zeit lernen wir, auch gegen den Feind zu beten, zu stehen, ihn zu binden, zu lösen. Er darf nicht einfach Krankheit schicken und dies und jenes Problem schicken. Oder meint, denken wir, Gott schickt alles Üble zu uns, unser lieber Vater. Einfach, ganz einfach. Was wir mitnehmen sollen. Drei Dinge im Gebet. Zuallererst, wie die Gemeinde hier in der Bedrängnis, sie lobt den Herrn als ihren König. Sie zitiert Psalm 2. Dieses Gebet geht zuerst zu Gott. Ihm die Ehre zu geben, diesen König zu loben. Dann kannst du beten für die Nöte. Herr, hilf mir, hilf dem Bruder. Tu da was Gutes, da ist eine Not, Herr. Wir brauchen dich, gib uns Speise, stärke uns. Und drittens, bete gegen den Widersacher. Erlaube ihm nicht zu viel. Das gehört auch dazu. Schütze dich und schütze die Gemeinde. durch dein Gebet. Okay. Man kann viele Stellen dazu finden, diese drei Dinge. Aber am Ende der Zeit müssen wir es lernen. Können wir das lernen? Junge und Alte. Wir dürfen nicht so bescheiden sein. Ja, und das ist sehr praktisch. Aber denken nicht, dass hier Gebet und Dienst das Privileg einer bestimmten Klasse ist. Und dann einige andere dienen, machen Putzdienst, Reinigungsdienst oder arbeiten handwerklich. Das stimmt auch nicht. Das ist eine Gabe gewesen damals. Heute kann die Gabe jeder haben, aber wir sind nicht die Apostel von damals, die den Herrn leibhaftig gesehen haben. Und die 40 Tage unterrichtet wurden über das Reich, als er auch verstanden war. Aber sofort hat dieser Dienst mit aller Autorität begonnen. Und der Feind war sofort da. Heute ist er sehr stark geworden. Ich sage euch mal eine Sache, die auch wichtig mir geworden ist und die praktisch ist. Diese Priester, bevor von diesen Priestern die Rede ist, in 1. Petrus 2, da steht auch, legt ab. Was soll man ablegen? Bosheit, Schlechtigkeit, lauter ungute Dinge. Legt ab. Falschheit, Heuchelei, Neid. Und dann? Abgelegt? Dann denke an Nehemia 4, Vers 7. Und denke daran, du lebst in der letzten Zeit. Und denke daran, du hast einen mächtigen Widersacher. Und die ganze Welt, in der dieser Fürst herrscht, steht gegen dich. Die ganze Welt voll ihrer Unreinheit, voller Heuchelei, voller Neid, voller Ehrsucht. Die Menschen dieser Welt, die in diesem Bereich leben, wenn sie nicht gerettet sind und in denen der Widersacher wirkt und du musst in dieser Welt leben. Wie kannst du dich, nachdem du dich gereinigt hast, schützen vor diesem Einfluss? Denk an den Computer, denk ans Internet. Alles kommt heute so massiv. Und du bist dabei reinigen, 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 reinigen. Kommst gar nicht hinten nach. Führe ständig Menschen, Unzüchtige, Lügner, Heuchler. Dann denk an Nehemia 4, Vers 7. Baue eine Mauer. Und bitte den Herrn, Herr, sei du eine feurige Mauer und mach dein Gebet zu einer Mauer, dass dich schützt und dass die Gemeinde schützt. Und dass deine Kinder schützt vor diesen Einflüssen. Ja, ist kein so sehr gemütlicher Aspekt des Gebetes. Wir leben in der letzten Zeit, wo wir nüchtern sein sollen. Und ein Bruder hat mal gesagt, als es ein bisschen schwierig war und so viele Feinde einen bedrängt haben, sagt er, Psalm 23, fest am Tisch meines Herrn, meines Hirten, im Angesicht meiner Feinde. Auf einmal lernst du zu festen mit dem Herrn und gleichzeitig hast du die Feinde im Auge und bist du wachsam. Und widerstehst, wenn sie kommen, um dieses Fest zu stören. O Herr Jesus, diese heilige Priesterschaft hat die Versorgung vom Thron her. Von diesem Thron gehen sieben Geister aus über die Erde. Sieben Augen Gottes, sieben Geister. Und es gibt einen Vers, Geschwister, in Hebräer 12. Hebräer 10, Vers 29. Da ist dieser Geist in Verbindung gebracht worden mit der Gnade. Hebräer 10, Vers 12. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, hat sich dann für immer zu Rechten Gottes niedergesetzt und wartet darauf, dass der Feind, alle Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Entschuldigung, das war ein anderer Vers, Vers 29. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, gemein geachtet und gegen den Geist der Gnade gefrevelt hat. Hebräer 10, Vers 29. Und ein anderer Vers sagt, dass wir vorwärts kommen zum Thron der Gnade. Wisst ihr, es ist wie ein Strom vom Thron, der zu uns Menschen kommt. Gnade uns gibt, Gnade gibt, um in allen Dingen dem Herrn zu dienen. Als Könige und als Priester. Wir haben keine Wahl. Diese ehrenvolle Aufgabe ist uns gegeben. Auf dieser Erde, wo ein Fürst herrscht, unserem lebendigen Gott zu dienen, ein Haus zu bauen, ihm ein Reich zu bauen. Das ist auch zu herrlich. Aber es ist auch ernst und gewichtig. Aber es ist auch voller Freude. Es ist voller Freude, mit dem auf dem Thron eins zu sein. Und wenn ihr euch das Bild anschaut, in Offenbarung 5 und 6, Offenbarung 4 und 5, es fehlt noch was dort oben. Es fehlen noch die Menschen, die von der Erde dort erwartet werden. Aber sie werden nur dorthin kommen, wenn sie heute von diesem Thron Gnade um Gnade nehmen. Gnade um Gnade für tägliches Leben, um dem Herrn zu dienen, Christus zu leben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, um eines Tages mit dem Lamm auf dem Thron zu sein. Der Herr hat, wo immer ein Dienst beschrieben ist, an den Gleichnissen diesen Dienst mit einer Belohnung verbunden. Und selbst die Gemeinde Laodicea, die müde geworden war, eingeschlafen, dachte, sie seien reich, weil sie zur Erkenntnis ein bisschen abgedriftet waren. Sagt der Herr, ich stehe vor der Tür, lass mich rein, klopfe an, höre wieder meine Stimme, achte wieder darauf, wenn ich zu dir rede. Sofort sagt er, ja, ein paar Verse weiter, komm zum Thron. Das kann sehr schnell gehen. Oder musst du viele Jahre warten, um ein Priester zu werden, um zum Thron zu kommen, um dieses schwierige Geschäft zu lernen? Glaube ich nicht. Tu, was der Herr sagt, wenn er zu dir spricht. Gell? Natürlich, dafür muss das Wort auch in uns wohnen. Gell? Und dann zum Schluss, der dritte Punkt hier. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So bescheiden. So bescheiden. so demütig. Ich bin nichts. Durch Gottes Gnade. Wir hatten noch gelesen, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Gnade ist durch, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieser hat aus dir was gemacht. Mit dieser Gnade zum auferstandenen Christus, der sich austeilt und sich uns hinzufügt, kannst du alles erreichen. Selbst die kleinen Dinge, denke nicht nur an große Dinge, denke an kleine Dinge. Der Einheit mit deiner Familie, Einheit mit deiner Frau, Einheit mit der Dienstgruppe, Einheit mit den Heiligen. Die Gnade ist ausreichend. Ich habe eine Gewohnheit gemacht. Manchmal bin ich alleine zu Hause. Dann nehme ich das Wort Gottes. Und ich lese laut. Und besonders Verse, die den erhöhten Christus zeigen. Und besonders Verse, die über das Gebet sprechen. Spreche sie laut aus. Ich habe schon oft erfahren, ich wollte mir eine Gebetszeit nehmen und es war so schwierig. Ja, jetzt, wo soll ich beten? Wo ist die Not? Dann nehme ich hier das Gebet, fange an. Auf einmal spricht der Herr zu mir. Auf einmal fließt ein Gebet weiter. Aber am Anfang war es so trocken und Gedanken waren nur mit den Dingen der Welt besetzt. Aber das Wort hat so eine Kraft gehabt. Geschwister, das können wir alle erfahren. Wenn ihr mal alleine seid im Zimmer, dann nehmt man das Wort. Wenn ihr nicht wisst, was für ein Wort, dann empfehle ich mal Offenbarung 5 und 6. Oder auch dort, wo Gebete in der Bibel stehen. Und fang an und du wirst sehen, der Herr spricht auf einmal zu dir. Nicht mehr nur du zum Herrn, wie die Schwester bezeugt hat. Seitdem ich das wieder neu erfahren habe in einer schwierigen Zeit, habe ich gemerkt, das Wort ist wie ein Fels. Das Wort, das der Herr zu dir selber spricht, ist wie ein Fels, unerschütterlich und fest und ewig. Weil es kommt von diesem Stein, diesem Eckstein. Wenn dieses Sprechen uns wieder erreicht und wir es ausstrecken danach, dann hat der Herr einen Weg, einen schnellen Weg. Und der Feind kommt unter unseren Fuß, der uns ständig bedrängt. Lob den Herrn für sein Wort. Und dass wir dienen können, voller Glauben. Es gibt noch eine Stelle, ich weiß nicht, ob ich den gerade noch sagen möchte, da ist von einem Strom der Gnade, die überfließt, voller Glauben. Überströmende Gnade, voller Glauben. Der Glaube, der alles ausrichtet, der die Welt überwunden hat, dem Feind zustanden macht, die Herrlichkeit, uns auf den Weg der Herrlichkeit voranbringt, uns willig macht, Hindernisse aus dem Weg räumt, alles kommt aus dem Strom der Gnade, wenn wir uns diesen öffnen. Voll Heiligen Geistes, dass keiner mehr widerstehen kann. Und dennoch voller Demut. Dieses Wort Widersacher benutzt der Petrus. In 1. Petrus 5. Der Teufel geht umher, sei Widersacher. Vorher sagt er, seid demütig gegeneinander. Warum sagt er das wohl? Weil er den Herrn gesehen hat, als er auf der Erde war, in Johannes 13, wie er demütig war, die Füße gewaschen hat, sich entkleidet hat, keine Ehre genommen hat. Petrus sagte, nein, 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 nur nicht, mach das nicht. Wenn, dann ich dir. Später sagt Petrus, gürtet euch. Wieder Herrn, mit Demut gegeneinander. So kannst du dienen heute. Und hast doch alle Autorität und alle Kraft. Und der Thron ist nicht ferne. Und du wirst regieren auf der Erde und herrschen mit dem Herrn. Oh Herr, ich habe ein Lied, was mein Lieblingslied, neben diesem hier. Das heißt, seht Jesus in den Himmel. Er schaut hier, sieht uns hier, lebt in uns. Sieht, was machen die Priester hier? Was macht mein Wohnort hier? Ich wohne in ihnen. Sind sie zusammengefügt? Nehmen sie Gnade, üben sie Glauben. Leben sie in dieser Hoffnung? Halten sie die Einheit fest? Jagen sie der Heiligkeit nach? Natürlich. Das tun wir doch alle. Deswegen sind wir ja zusammen und ermutigen uns gegenseitig. Lobt den Herrn. Es gibt nur ein Vorangehen, gemäß dem lebendigen Wort. Und dieses Wort darzustellen, hier auf dieser Erde, und den Feind abzuweisen. Du hast recht, Schwester. Viele Dinge kommen rein, die wir hören. Oder der Feind will sie hineinschießen. Lasst nicht herein, die unreinen Sachen. Schütze dich. Man sagt ja auch den Kindern, ja, passt nächstes Mal, passt besser auf. Heilige deine Ohren. Okay. Lass nicht alles hinein, was nicht vom Herrn geprüft ist, nicht von den Herrn gebracht ist. Auch dazu haben wir den Geist. Lob den Herrn.